wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Habe die Ehre, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer, bisschen Hockey geht immer. Auch an dieser Stelle nochmal Danke an Martin vom Plattsport-Podcast, der mir die Titelmelodie für den Podcast produziert hat. Ich habe mir was Rockiges von ihm gewünscht und ich finde, das Ergebnis kann sich richtig sehen lassen, ist toll geworden. Das ist also der erste bisschen Hockey-Fragen-Podcast. Der erscheint immer am ersten Mittwoch des Monats. Wenn ihr Fragen zum Eishockey habt, entweder aktuelle oder auch ganz allgemeine, dann stellt sie auf Twitter oder auf Instagram und ich beantworte sie hier in diesem Podcast, soweit ich sie beantworten kann. Bevor es losgeht, ihr könnt ein bisschen Hockey supporten und zwar über die Crowdfunding-Plattform Steady. Geht dazu entweder auf bisselhockey.de und klickt auf den Button Support oder geht direkt auf steady.de/bisselhockey. Jetzt also zu euren Fragen. Ich weiß nicht, ob ich alle beantworten werde jetzt in diesem ersten Podcast. Vielleicht schiebe ich die ein oder andere zeitlose Frage. Los geht's mit Nicole, die nach meiner Meinung zu einer weiteren Ausländerbeschränkung in der DEL gefragt hat. Aktuell haben wir 9+2, also 9 dürfen auf dem Spielberichtsbogen sein, 11 dürfen insgesamt im Kader sein, also darf man verpflichten, 9+2. Ich finde, es ist zu viel. Ich würde natürlich in dem ersten Schritt die zwei Flaggendeutschen angehen. Also wenn man wirklich 11 Kontingentspieler haben darf, dann sollten es auch wirklich 11 Spieler sein, die eben ja tatsächlich aus Kanada, USA, Tschechien, Russland kommen und die anderen sollten tatsächlich auch ja in Deutschland geboren, in Deutschland ausgebildet sein und halt nicht irgendwie zufällig einen deutschen Pass haben oder halt in Deutschland ja eingedeutscht worden sein. Also einen deutschen Pass bekommen haben. Heißt also, ich würde eher erstmal schauen darauf, wo sind die Spieler ausgebildet. Also klar kannst du wieder sagen, es gibt vielleicht Deutsche, die jahrelang in, ja, erst in Tschechien zum Beispiel waren und dann in Nordamerika, aber halt in Deutschland geboren. Also das ist dann für mich auch ein Deutscher, der auch keine Kontingentstelle besetzen soll, aber die anderen, ja, die sollten dann schon tatsächlich auch in Deutschland ausgebildet sein und selbst wenn man einen deutschen Pass bekommt und dann eben auch mit deutschem Pass spielen darf in der DL, sollte das erst sein, wenn man einen gewissen Zeitraum eben auch in der Liga gespielt hat, also weiß ich nicht, 4, 5 Jahre sowas in die Richtung. Wenn ich mir zum Beispiel anschaue, Mats Christensen, der jetzt wirklich lange, sehr, sehr lange in Deutschland gespielt hat, dass der dann, und der seinen Lebensmittelpunkt auch in Deutschland dann irgendwann hatte und Kinder, wie er hatte, die aufgewachsen sind, zur Schule gegangen sind, perfekt Deutsch gesprochen hat, wenn der dann irgendwann einen deutschen Pass bekommt, wenn er halt wirklich auch, ja, in diesem Land lebt, dann ist das für mich in Ordnung. Gibt auch andere Fälle, aber ich kann es immer nicht so nachvollziehen, wenn jemand halt lange in Deutschland spielt und, ja, wirklich Schwierigkeiten hat, sich noch auf Deutsch zu verständigen und dann einen deutschen Pass bekommt und dann eben auch als Deutscher spielen darf und dann eben keine Kontingentstelle mehr besetzt. Also das wäre das Erste, was ich angehen würde und dann sind mir diese 9+2 auch zu viel. Also ich würde da tatsächlich schauen, dass man das reduziert auf, ja, im ersten Schritt vielleicht nur auf 7. Man muss ja nicht gleich dann auf 4 oder 5 gehen, sondern vielleicht tatsächlich ja, erstmal 2 wegnehmen. Ich muss dazu sagen, ich bin eben in der Zeit aufgewachsen und mit Hockey assoziiert worden, wo das in den unteren Ligen noch völlig normal war, dass man eben ja 2-3er-Kontingent Stellen hatte. Und ja, das war dann halt immer so, dass diese Spieler halt absolute Kracher auch waren. Ja. Und ich finde tatsächlich, dass aktuell in der DL zu viele mittelmäßige Kontingentspieler aktiv sind. Julien hat gefragt, oder Julian, wir haben mit Stützle, Reichel und JJ Peterka 3 potenzielle First-Rounder für den NHL-Draft. Wo spielen diese 3 nächste Saison, NHL, AHL oder noch ein Jahr DL zur Entwicklung, ist eine Frage. Und die ist immer schwer zu beantworten, weil es natürlich auf die Teams ankommt, die Jungs dann draften. Also schauen wir letztes Jahr auf Moritz Seider, der an 6 gedraftet worden ist von den Detroit Red Wings und die haben halt dann eben entschieden, ja, sie wollen den in Nordamerika spielen lassen, in der AHL, weil sie natürlich auch dafür bekannt sind, dass sie da eigentlich wirklich ein gutes Händchen dafür haben, die Red Wings, dass sie ihre gedrafteten Spieler eben selber ausbilden und dann Schritt für Schritt integrieren in die NHL-Mannschaft. Bei Dominik Bock war es anders. Der hatte in Europa dann nochmal gespielt, in Schweden, obwohl er eben schon gedraftet war. Also da haben die St. Louis Blues, die ihn ja gedraftet haben, entschieden, dass er eben nochmal in Europa spielte. Naja, ja, in der Herrenliga, in der Profiliga, um sich da durchzusetzen. Die AHL ist auch eine Profiliga, aber dann doch halt eher eine Ausbildungsliga und DEL oder SL zum Beispiel da sind keine Ausbildungsligen. Also kommt einfach darauf an, was die Mannschaften planen. Ich finde es grundsätzlich eigentlich ganz gut, wenn auch die gedrafteten Spieler dann nochmal wirklich auf ganz hohem Niveau in Europa spielen. Ja, also hat man ja auch jetzt vor allem bei denen, die in Schweden gespielt haben, gesehen. Ja, wenn du dann letztes Jahr nochmal, Pettersson zum Beispiel, klar, das war vor seinem Draft, aber trotzdem, wenn du dann nochmal letztes Jahr in dieser Liga spielst, da kannst du schon nochmal einiges lernen. Was für die AHL halt spricht oder für Nordamerika ist natürlich, dass man eben die Leute nah bei sich hat, wenn es sein muss, die auch mal dann eben auch in der NHL einsetzen kann, relativ unkompliziert hochziehen kann. Und halt auch das Eis ist etwas, was für Nordamerika spricht, dass sie sich eben an diese kleinere Eisfläche gewöhnen. Nochmal die Frage von Julian, die Top-Talente mal ausgenommen, welchen U20-Spielern ist eine große DEL-Karriere zuzutrauen? Ist immer die Frage, was ist eine große DL-Karriere? Aber ich finde, ich habe ein paar rausgeschrieben, wenn man schaut, was an U23-Spielern diese Saison eingesetzt worden ist. Maximilian Daubner zum Beispiel beim ERC Rapper München, Justin Schütz, Tim Brunhuber bei den Straubing Tigers, Colin Ugbekile bei den Kölner Haien, Tim Wohlgemuth, ERC Ingolstadt. Dazu noch Spieler wie Lucas Dumont, Sebastian Streu, Thomas Reichel, Tim Fleischer, Erik Buschmann, Nils Hermanski. Also wirklich, ja, viele junge Spieler. Und ja, gerade wenn ich schon angefangen habe mit Maximilian Daubner, ist halt einer, der ja so eine Rolle übernehmen kann in einem guten DL-Team, auch in einem Meisterschaftsanwärter wie München, dass er da in der dritten, vierten Reihe halt Center spielt. Hat jetzt 4 Tore geschossen, 5 Assists in der vergangenen Saison, aber hat halt viel Eiszeit in Unterzahl bekommen, ist auch ein wirklich guter Unterzahlspieler und eben halt eine verantwortungsvolle Position als Center. Justin Schütz hat die Frage, ob er tatsächlich jetzt jahrelang in der DL bleibt oder ob er vielleicht doch nochmal den Schritt in eine stärkere Liga, vielleicht sogar nach Nordamerika schafft. Aber bei dem haben wir auch gesehen, dass der jetzt schon in jungen Jahren wirklich ein guter DL-Spieler ist und dem traue ich auch viel zu. Tim Brunhuber habe ich angesprochen, 6 Tore, 8 Assists. Muss man sagen, dass der mit Daubner der einzige U23-Spieler war, der über einen längeren Zeitraum Center gespielt hat. Ist auch ein guter Penalty-Killer und hat eben auf dieser Center-Position auch Verantwortung. Also dem traue ich eine lange und auch eine gute DEL-Karriere zu. Für Colin Ugbekile gilt das Gleiche. Immer ein bisschen schwieriger natürlich als Verteidiger und den auch zu beurteilen, aber die ersten Schritte gemacht hat, die erste volle Saison jetzt war richtig gut. Tim Wohlgemuth, ERC Ingolstadt, drittbester Scorer unter den U23-Spielern hinter Stützle und Reichel. 12 Tore geschossen, genauso wie Lukas Reichel. Da war er sogar der Beste bei den U23-Spielern. Auch da denke ich, ja, so jemand kann sich schnell in einem DL-Team etablieren und dann eben auch ja seine Einsätze bekommen und so weiter und so fort. Mir ist nur dann halt wirklich wichtig, dass diese Spieler dann auch den Übergang schaffen von U23 zu Ü23, ja, dass sie da nicht dann verschwinden, weil sie eben diese U23-Voraussetzungen nicht mehr erfüllen, sondern weil sie dann älter sind. Also genau in dem Alter, eben mit 24, 25, 26, da müssen die Spieler dann in der Liga gehalten werden, da müssen sie auch weiter eine Chance bekommen. Ich finde, es gibt auch zuletzt ein paar gute Beispiele von Spielern, die gerade in dem Alter so ein bisschen in der Versenkung verschwunden sind. Fischbuch ist ein sehr gutes Beispiel dafür, auch ein Höflin zum Beispiel, die dann halt tatsächlich dann erst zur Mitte 20 eben vielleicht ihren Peak erreichen und dann, ja, gute DEL-Spieler sind. Also wichtig ist, denke ich, dass man diese Spieler nicht nur einsetzt, weil sie eben U23 sind und weil es diese Regelung jetzt gibt, dass sie eingesetzt werden müssen, wenn man volles Line-Up haben will, sondern dass sie dann auch eben weiter integriert werden in die Mannschaft. Und gleichzeitig, wenn wir die Frage von vorher nochmal nehmen, wenn man die Kontingentstellen reduziert, dann ist immer mehr Platz für diese Spieler und dann, ja, vielleicht zeigen sie nicht ganz die Leistung wie ein in der AHL oder NHL länger eingesetzter Spieler aus Nordamerika, aber das muss ja auch nicht unbedingt das Ziel sein, ja, dass man das gleiche Niveau hat, sondern vielleicht ist das Ziel auch, das erste Ziel, dann auch irgendwann, ja, deutsche Spieler halt mehr in der Liga zu haben und dann geht das Niveau vielleicht erstmal ein bisschen runter, aber kann sich ja dann auch wieder anheben. Frage von Zoppo Trump. Da ging es um die Iserlohn Roosters von Kanada 1C, so hat sie Moritz Müller ja mal getauft zu, ja, zu einem Ausbildungsverein mit vielen U23-Spielern. Ist das der neue Weg bei den Iserlohn Roosters? Iserlohn Roosters von Kanada 1C zum Talentschuppen für deutsche Nachwuchsspieler. Kann das funktionieren? Die Frage von Zoppo Trump. Es ist tatsächlich so, dass es nur eine Mannschaft gegeben hat, die Düsseldorfer EG, die mehr U23-Spieler hatte, die in der vergangenen Hauptrunde 20 oder mehr Spiele gemacht haben. Also bei denen man sagen kann, die sind wirklich Teil der Mannschaft, richtiger Teil der Mannschaft gewesen. Düsseldorf hatte 5 U23-Spieler, die eben 20 oder mehr Partien gemacht haben. Und dann kommt schon Iserlohn zusammen mit München und mit Wolfsburg. Bei Iserlohn waren es 4 Spieler, Tim Fleischer, Erik Buschmann, Nils Samanski und Tobias Schmitz, die diese 20 Spiele mindestens erreicht haben. Fleischer, Samanski, zusammen mit Lautenschlager, der schon ein bisschen älter ist, sind mir die schon früh aufgefallen, dass sie da in einer Reihe zusammen gespielt haben und dann am Schluss, ja, wurden sie auch teilweise mal aufgeteilt und zu anderen Reihen dazugestellt. Und klar kann man jetzt sagen, es war halt irgendwie aus der Not eine Tugend gemacht, ne, weil das andere nicht geklappt hat und weil die Kontingentspieler nicht so eingeschlagen haben und dann hinten raus ja auch gar nicht mehr da waren, teilweise die Rooster schon verlassen haben. Aber grundsätzlich, warum nicht? Also gerade in Iserlohn, wo die Eishockey-Begeisterung so groß ist und wo man ja auch einen Nachwuchs hat und wo man vielleicht auch Fans hat, die wirklich Spieler auch haben wollen, mit denen man sich identifizieren kann, warum soll das nicht funktionieren in den nächsten Jahren? Und vielleicht ist es tatsächlich jetzt auch in der ganzen Situation, wie die wir momentan haben mit Corona und vielleicht auch hinsichtlich der möglichen Ausländerreduzierung halt auch ein Wettbewerbsvorteil, den du haben kannst, wenn du eben diese jungen Spieler selber ausbildest und dann einsetzt. Also das hat mir bei Iserlohn schon gut gefallen. Das war keine gute Saison von Anfang an nicht. War relativ schnell klar, dass sie die Playoffs nicht erreichen werden. Hatten noch wirklich gute Torhüterleistungen, die sie vielleicht dann sogar noch gerettet haben und eben so ein bisschen über die schwachen Leistungen hinweggetäuscht haben. Aber das waren eben schon die positiven Aspekte der Roosters-Saison, dass sie eben so viele junge deutsche Spieler eingesetzt haben. Frage von Nadine. Sind die Kategorien der DEL Awards ausreichend oder sollte es noch mehr geben, wie zum Beispiel Most Improved Player? Also da weiß ich jetzt von dir, du willst natürlich den Most Improved Player jetzt in der vergangenen Saison, hättest du ihn gern gehabt, weil das wäre dann Daniel Fischbuch natürlich geworden und da weiß ich, dass du den magst. Aber ja, sowas finde ich schon, ich finde sowas immer interessant, ne, solche Kategorien noch mit dabei zu haben. Es gibt ja, also in Nordamerika gibt es sowas wie Most Improved Player oder eben Comeback Player of the Year. Und dann würdigt man halt eben nochmal so eine Saison zum Beispiel von Daniel Fischbuch, auch wenn es jetzt vielleicht keine MVP-Saison war oder er hat die ganz große Auszeichnung wie Stürmer oder Spieler des Jahres nicht bekommen, dann hat man noch so einen zusätzlichen Award, finde ich gut. Ich finde auch immer so, ich kann wenig anfangen mit dem Verteidiger des Jahres, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es halt dann doch immer der oder oft der offensivstärkste Verteidiger wird. Ja, also es ist selten mal so ein, es ist schlecht, die Woche geworden ist, da bin ich mitgegangen, weil ich mir gedacht habe, okay, das ist wirklich ein kompletter Verteidiger und kommt jetzt nicht nur über seine Offensive, aber Edwards ist halt zum Beispiel jetzt einer, der halt wirklich ein Offensivspezialist ist und der kriegt halt dann diesen Award, vor allem, weil er so gute Statistiken hat und so gute Zahlen, so viele Tore geschossen hat, so viele Assists. Vielleicht kann man da auch nochmal den besten Defensivverteidiger zum Beispiel dazu nehmen zu den Awards. Oder ja, die Selke Trophy gibt es ja in der NHL, also den besten Defensivstürmer eben auszuzeichnen. Gibt es so ein paar Kandidaten jetzt in der vergangenen Saison, Chase Battersea, Straubing Tigers, Mark Vokes, München, Gotsch natürlich in Mannheim, Brett Olsen in Ingolstadt, Lapierre vielleicht in Berlin und so weiter und so fort. Bei Mannheim kann man natürlich auch Desjardins dann wählen, der geht eher in Richtung, ja, zwei Wege. Spieler in der NHL sind mittlerweile so, dass die Selke Trophy nicht mehr den besten Defensivstürmer vergeben wird, sondern eigentlich schon an den Star, der halt auch defensiv gut ist. Beispiel Patrice Bergeron, das ist ja kein reiner Defensivspieler, aber der arbeitet halt auch gut nach hinten, also kann beides. Ja, das wäre so der Andrew Desjardins oder vielleicht der Mark Vokes, der in der DEL dann für diese Auszeichnung in Frage kommen würde. Und ja, vielleicht auch sowas wie GM of the Year, ja, also Manager des Jahres, wird den besten Kader zusammengestellt. Also da gibt es, denke ich, schon noch ein paar Möglichkeiten, diese Kategorien auszubauen. Frage von Max. Wie bereiten die Teams Spiele per Video vor und nach? Wie werden Advanced Stats genutzt, die die breite Öffentlichkeit nicht hat, und woher kommen diese? Da kann ich, wie so oft in diesem Podcast, auf Le Affront auf Twitter verweisen, der ja schon jetzt wirklich sehr, sehr viel gemacht hat in den vergangenen Jahren, was wird Advanced Stats anbelangt, also jetzt mal über Tore, Assists, plus minus Strafminuten hinaus, sondern ja, Schussstatistiken damit eingebaut hat, auch sowas wie Gamescore, wo halt viel mehr mit reinfließt als reine Punkte, sondern auch, ja, wie ist das Schussverhältnis, wenn der Spieler auf dem Eis ist, wie ist das Torverhältnis, wenn der Spieler auf dem Eis ist, auch Eiszeiten in Überzahl und Unterzahl aufgelistet hat und so weiter. Da gibt's diese Advanced Stats schon auch aufgelistet. Da kommen sie zum Beispiel her, und ich weiß, dass Teams auch genau diese Statistiken deswegen interessant finden und vielleicht sogar nutzen, weil sie bis jetzt noch nicht gegeben hat, und dass sie sich selber Gedanken machen, wie sie selber eben an solche Statistiken kommen und die vielleicht selber erstellen können, also diese Advanced Stats und Videoanalyse. Da weiß ich zum Beispiel von den Adler Mannheim, dass die da sehr genau arbeiten, dass sie eigens ihre Kameras aufbauen im Stadion. Da, wo ich zum Beispiel auch sitze, wo ich kommentiere, da wird dann die Kamera aufgebaut und dann wird das ganze Spiel mitgefilmt und das Material wird dann an eine Firma geschickt, die das dann auswertet, und ja, da kriegen sie dann eben auch mehr als eben die reinen Statistiken, die die DEL erfasst. Bin gespannt, was im nächsten Jahr mit Tracking passiert, mit Player-Tracking. Also in der NHL soll das ja relativ bald kommen, wie das in der DEL aussieht. Die Augsburger Panther haben da, was Fitness anbelangt, ein sehr gutes System, dass sie da in die Fitness da noch aufzeichnen und so weiter und so fort. Also da sind die Mannschaften schon auf Zack und probieren zumindest was zu machen. Wie sie die Spiele per Video vor- und nachbereiten, ist natürlich jetzt auch von Team zu Team verschieden. Ich weiß zum Beispiel, dass Don Jackson in München eher kurze und prägnante Video-Sessions macht und da tatsächlich sagt, okay, wenn es nicht läuft, das und das und das hat nicht gepasst, und schaut euch das Spiel davor an, als wir gewonnen haben, da haben wir es richtig gemacht, und dann nimmt da jeder Spieler auch ein bisschen was mit. Das ist eher knackig. Ich weiß, dass sich einzelne Spieler selber jeden Wechsel nochmal anschauen von sich, um eben zu sehen, was haben sie richtig, was haben sie falsch gemacht. Also ja, unterschiedlich, aber den ganz genauen Einblick habe ich da natürlich auch nicht. Sascha stellt die Frage nach historischen Sachen, zum Beispiel die DEG-Dynastie der 90er zu beleuchten. Das kann ich jetzt in diesem Fragen-Podcast natürlich nicht machen, kann da aber verweisen auf erstens den Podcast, den ich mit Günther Klein aufgenommen habe, DEL-Saison 94-95. Das war ja nach dieser DEG-Dynastie der ersten, Anfang der 90er Jahre, also die erste deutsche Meisterschaft für die Kölner Haie in der DEL. Also die erste DEL-Saison habe ich mit Günther Klein besprochen. Also da kann man reinhören in den Podcast. Mit Tom Kanzok habe ich ein NHL Rewatch zum Finale 1991 zwischen den Pittsburgh Penguins und den Minnesota North Stars aufgenommen. Also das war ja der Blick in die Geschichte, und da wird es auch in diesem Podcast weiterhin Geschichtliches geben. Texas R. Welche der ehemaligen DEL-Franchises war im Nachhinein betrachtet die größte Bereicherung für die Liga? Und das ist natürlich eine fiese Frage, weil jeder Fan der Kassel Huskies zum Beispiel sagt, ja, Kassel war das. Jeder Fan der Frankfurt Lions sagt, na, die Frankfurter, die waren die größte Bereicherung. Hamburg Freezers waren die größte Bereicherung. Hannover Scorpions und so weiter und so fort. Wenn man weiter zurückgeht, die Anfangsjahre der DEL, sagen die Fans des ESV Kaufbeuren, natürlich waren wir die größte Bereicherung. Und ja, was soll ich jetzt da antworten? Also ich finde schon, diese ganzen Traditionsteams, das war schon toll, dass die ja in der höchsten deutschen Spielklasse gespielt haben. Und genauso bitter ist es, finde ich, dass sie eben dann jetzt aktuell nicht mehr mit dabei sind. Und aus meiner persönlichen Sicht, also wenn ich jetzt sage, wie komme ich am schnellsten an DEL-Eishockey? Also ich fahre so eine Dreiviertelstunde nach München. Also da sehe ich DEL-Eishockey, aber mit mehr Tradition. Rosenheim, ja, die Star Bulls. Also da würde ich jetzt persönlich sagen, die haben die Liga am meisten bereichert, weil sie sind ja auch deutscher Meister geworden, so ist es nicht, ne? Und für mich wäre Rosenheim in einer guten halben Stunde zu erreichen, und dann würde ich mir da öfter mal ein DEL-Spiel sicherlich anschauen. Aber das ist halt einfach jetzt nur meine persönliche Meinung. Der Martin von Plattsport würde sicherlich sagen, Preußen-Berlin, ja, auf jeden Fall. Und so weiter und so fort. Also jeder hat da seine eigene Meinung. Und ich glaube, die Frage von Texas R zielt in Richtung Kassel Huskies, wenn mich nicht alles täuscht. Da muss ich sagen, ich habe das Finale damals gesehen in Landshut, also nicht das Entscheidende, sondern das müsste dann Spiel 4 gewesen sein, als die Kassel Huskies dann im 5. Spiel aufgestiegen sind in die DEL. Stand ich zwar eher bei den Landshutern, also jetzt nicht unbedingt in der Fankurve, aber was die Stehplätze anbelangt, da eher auf Landshuter Seite, aber das war schon auch krass, was da Kassel an Fans mit dabei hatte, und da hat man schon auch die Eishockey-Begeisterung gesehen. So, jetzt sind wir schon mittlerweile knapp 20 Minuten drin in diesem Fragen-Podcast. Ich denke, das reicht dann auch fürs erste Mal. Vielleicht noch eine Frage, zwei Fragen noch, oder zwei Fragen-Komplexe. Einmal Bits7 mit der Frage, wer hat den coolsten Tape-Job der Liga? Ich denke mal, nachdem er selber in der DEL spielt, der Dominik Bittner, geht es da um die DEL. Und da muss ich wiederum sagen, klar, wenn ich Interviews führe vor den Spielen für Magenta Sport, dann schaue ich mir schon auch die Schläger teilweise an, wenn die draußen stehen schon, und auch die Tape-Jobs, aber mir ist da noch gar nicht so viel Spezielles aufgefallen. Ich weiß bloß von den Kollegen von Hauptstadt Eishockey, dass Jamie McQueen echt verrückten Tape-Job hatte oder immer noch hat, also da wirklich nicht rumwickelt, sondern irgendwie so zwei, drei Fetzen Tape draufklebt auf seinen Schläger und fertig. Und also ich selber tape meine Schläge einfach den eigentlich komplett, also unten die Blade komplett ein, weil ich halt auch nicht weiß, was, und weil ich auch viel zu schlecht spiele, um dann einen Unterschied zu merken. Und dann tape ich mir das ganze Ding ein. Ich weiß von David Pastrnak zum Beispiel in der NHL, der auch total verrückt irgendwie so drei, vier Klebestreifen eben drauf hat und fertig. Trotzdem ist einer der besten Torjäger der Liga. Also insofern kann ich dazu gar nicht so viel sagen, wer da so einen coolen Tape-Shot haben. Also die meisten haben tatsächlich dann doch entweder die komplette Blade eingetaped oder eben halt in der Mitte. Also dass da irgendwie nur ein so ein Fetzen dran ist, habe ich jetzt ganz selten gesehen in der DEL. Und dann der letzte Fragenkomplex, da geht es jetzt noch ein bisschen um Start der neuen Saison und auch um Corona und so weiter. Also Balu mit der Frage, die Planung für die neue Saison gestaltet sich für die Clubs aufgrund der ungewissen Situation äußerst schwierig. Siehst du die Chance, dass junge, günstige, Klammer auf, Förderlizenz, Klammer zu, Spieler mehr Einsätze in der DL bekommen, habe ich ja schon angeschnitten mit eben vorher der Frage nach der Reduzierung der Kontingentstellen, dass ich das schon für sinnvoll erachte und vielleicht auch für einen Wettbewerbsvorteil, aber es geht natürlich noch weiter. Das wahrscheinlichste Szenario zum Start und Verlauf der neuen Saison, wo ist Chelsea, wir wissen, und Tech 1-0-1. Wie könnte eine verkürzte DL 2021 aussehen, wenn erst ab November gespielt werden kann, darf? Ich kann es natürlich auch nicht sagen. Ich weiß nicht, was passieren wird. Jetzt haben wir heute an diesem Mittwoch erfahren, dass die Bundesliga wieder starten kann. Aber der große Unterschied ist halt einfach, dass die Bundesliga das Ding zu Ende spielen will, unbedingt ohne Zuschauer, weil halt die TV-Einnahmen so wichtig sind und dass die DEL gar nicht starten kann. Also Gernot Trippke, der Geschäftsführer, hat es ja auch gesagt, das ist für die DEL, wenn es da keinen wirklichen Fixtermin gibt, wann wieder Zuschauer da sein dürfen, dann werden die Saison nicht starten. Also die wird vielleicht am Anfang noch mit ein paar Geisterspielen losgehen, aber es muss einfach dann nach 4-5 Spieltagen klar sein, okay, es dürfen wieder Zuschauer rein. Ob das dann so sein wird, dass es eben nur die Hälfte an Zuschauer sind, dass dann Plätze frei bleiben, ich weiß es nicht, wie es passieren kann. Ich finde halt bloß auch, genauso wie beim Fußball übrigens, das ist halt schon bitter, ja? Eishockey ohne Zuschauer, weil es macht halt schon sehr viel aus bei dieser Sportart, dass dann einfach die Stimmung so überragend ist in Stadien und dass die Leute eben halt auch so eng zusammenstehen oder zusammensitzen und dann, ja, wenn es dann eben eine entscheidende Szene gibt, dann eben sich gegenseitig auch, sorry, wenn ich so sage, aber anstecken mit den Emotionen, und das ist eben gerade das Problem, dass es halt jetzt um andere Ansteckung geht aktuell. Und ja, das ist traurig, ist bitter. Wie es genau weitergehen wird, kann ich nicht sagen. Ich weiß auch nicht, was das wahrscheinlichste Szenario zum Start der neuen Saison ist. Ich könnte mir vorstellen, ja, dass es ein bisschen später losgeht, dass man vielleicht auch den Spielplan staucht und dann auch sagt, man kann, also vielleicht auch nicht 52 Spieltage durchführt, sondern ein paar weniger. Also lieber, glaube ich, führt man 48 durch und spielt alle vor Zuschauern als 52 und 5-6 davon halt ohne Zuschauer. Vielleicht kann man auch Dienstag, Freitag, Sonntag zumindest ein paar Wochen mehr halt als sonst spielen, um das Ganze dann schneller durchzuziehen. Nach hinten hat man jetzt nicht so viel Platz, ne, weil dann halt die Weltmeisterschaft 2021 schon wieder ansteht. Also es wird sicherlich kompliziert und ich bin echt gespannt, was es da für Konzepte dann gibt, weil irgendwann müssen jetzt auch mal Konzepte halt auch entstehen. Und nochmal zu Balu. Denke schon, dass eben jetzt junge Spieler vielleicht jetzt tatsächlich eine gute Chance haben, in die Liga zu kommen, weil die Etats runtergehen und weil vielleicht gespart werden muss. Ja, und ich denke auch, dass es ein gutes Konzept ist, diese jungen Spieler einzusetzen. Soweit also der erste Fragen-Podcast. Ein paar sind offen geblieben, ein paar Fragen, die markiere ich mir jetzt dann gleich rot und kopiere sie gleich ins nächste Dokument rein. Immer am ersten Mittwoch des Monats gibt es diesen Fragen-Podcast. Ihr könnt mir jederzeit auf Twitter @bizzlehockey oder auf Instagram @bizzlehockey diese Fragen stellen und ich notiere sie mir dann und beantworte sie dann, beziehungsweise versuche sie zu beantworten. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und ganz wichtig, gesund bleiben.
Von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.